ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. 7 Monate nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist der nun auch in Russland angekommen. Er rückt jedenfalls näher an die russischen Familien, die nun überall im Land Väter, Brüder, Söhne in die Armee verabschieden müssen. Und auch wenn es noch Monate dauern dürfte, bis sie in den Krieg ziehen, nun kann nicht mehr übersehen werden, dass der Einsatz mehr ist als nur eine Spezialoperation, wie immer behauptet. Russland dienen steht auf den Plakaten, das ist jetzt die wahre Aufgabe. Für viele aber auch ein Grund, das Land auf dem schnellsten Weg zu verlassen oder zu protestieren. Ina Ruck.
Papa, Papa! Gebt mir meinen Papa zurück, hört man ein Kind weinen. Im südrussischen Stary Oskol beginnt die Mobilmachung. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Auch in Blagoweschensk an der chinesischen Grenze steigen sie in die Busse. Jemand bläst zum Abschied, eine Fanfare. Viele Männer versuchen seit gestern, das Land zu verlassen, so schnell es geht, bevor der Bescheid kommt. Flüge in Länder wie die Türkei, die für Russen visafrei sind, sind für die nächsten Tage ausgebucht oder kaum bezahlbar. Heute gab es noch 2 Plätze nach Erivan mit Umweg über Dubai, One Way für umgerechnet 10.000 Euro. Er hat es nach Istanbul geschafft. Die Mobilmachung ist sehr schlecht. Sie könnte zu vielen Problemen führen für viele russische Bürger. Wenn wir uns der Mobilmachung widersetzen, dann können wir ins Gefängnis kommen. Für 10 Jahre. Lange Schlangen an der Landgrenze nach Georgien. Das sind 5 Kilometer, sagt der Mann, der das Video dreht. Die Leute stehen hier schon fast einen Tag. Auch an der Grenze nach Finnland ist mehr los als sonst. Hier braucht man ein Visum. Viele Russen aus der Grenzregion haben eins. Doch hier warten nicht nur Tagestouristen.
I don't say about it.
Nur wenige wollen über die Mobilmachung sprechen. In meinem Reisebus habe ich gehört, dass viele die Einberufung bekommen haben. Sie haben also wirklich damit begonnen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagt heute, Berichte über einen Ansturm auf Flüge seien völlig übertrieben. Er spricht von Fake-Informationen. Peskovs eigener Sohn wurde offenbar bei einem fingierten Telefonat hereingelegt. Ein Mitarbeiter des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny gibt sich während eines Livestreams als Rekrutierungsbeamter aus. Peskovs Sohn solle sich am nächsten Tag beim Amt melden. Der sagt gut hörbar, er werde das auf anderer Ebene klären. In Moskau traf sich heute die letzte verbliebene Oppositionspartei, Jabloko. Ratlos und auch entsetzt, wie die Politologin Galina Michaljowa, die lange in Bremen gearbeitet hat.
Früher gab es mehrere Organisationen von Soldatenmüttern. Die existieren nicht mehr, praktisch. Die machen gar nichts mehr. Und einzelne Frauen irgendwie zu organisieren, ist ja sehr schwierig. Das haben wir gestern in Tschetschenien erlebt. Die Mütter sind auf die Straße gegangen und wurden sofort verhaftet.
Protestiert wurde gestern in vielen Orten Russlands. Vom Protest der Mütter in Tschetschenien gibt es keine Bilder. Dafür aber eine Botschaft des Regionalchefs Kadyrov. Die Männer und Söhne der Frauen, die da protestiert hätten, seien an der Front sicher besser aufgehoben, sagt er. Kadyrovs Tschetschenien schickt viele Soldaten in die Ukraine. Er zeigt aus seiner Region gerne solche Bilder. Hunderte melden sich freiwillig zum Dienst.
Als bekannt wurde, dass auch Russland seinen Außenminister zur UNO-Generalversammlung nach New York schicken würde, da haben wohl nur kühne Optimisten gehofft, dass es auch zu Gesprächen kommen könnte zwischen den Kriegsparteien. Gesprochen haben sie auch im Sicherheitsrat. Sowohl Sergej Lavrov als auch sein ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba. Aber sie haben nicht miteinander gesprochen, sondern aneinander vorbei. Ja, fragen wir genauer nach bei Heribert Roth in New York. Heribert, was war das für ein Auftritt? Was haben die beiden gesagt?
Ja, also die beiden saßen ja zumindest für eine kurze Zeit zusammen, aber der russische Außenminister verließ direkt nach seinem Auftritt dann den Sicherheitsrat. Und in seiner Rede zuvor griff er die Ukraine, griff er Kiew sehr scharf an, sprach davon, dass die Ukraine zu einem totalitären, ja naziähnlichen Staat geworden sei und die Ukraine sei eine Bedrohung für die Sicherheit Russlands. Und im Westen warf er noch vor, dass Einmischungen, nämlich wegen dessen Waffenlieferungen. Also das waren eher altbekannte Vorwürfe. Der ukrainische Außenminister Kuleba reagierte prompt. Er sprach davon, Moskau sei nicht an Friedensgesprächen interessiert. Das habe der Auftritt von Lavrov gezeigt. Moskau suche nach einer militärischen Lösung. Also die Chance ist im Grunde verpasst worden. Von einem direkten Treffen, das war ja die Hoffnung hier in den vergangenen Tagen, ist jetzt hier in New York während der UN-Woche keine Rede mehr.
Danke, Heribert Roth. Tja, die Fronten bleiben verhärtet in diesem Krieg, der schon manches Mahnmal hervorgebracht hat. Das Stahlwerk in Mariupol ist so ein Mahnmal. Hier hatten sich hunderte ukrainische Soldatinnen und Soldaten wochenlang verschanzt, bis sie schließlich aufgaben und in russische Gefangenschaft gerieten. Es gehört nun zu den wenigen guten Nachrichten in diesem Krieg, dass viele dieser Gefangenen jetzt freikamen. Im Austausch gegen russische Soldatinnen und Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft. Über diesen besonderen Tag Vassili Golot und Tobias Damas.
Das Azov-Stahlwerk in Mariupol ist in der Ukraine zum Symbol für den Widerstand geworden. 9 Wochen hatten diese Frauen und Männer im umzingelten Stahlwerk ausgeharrt. Nach 4 Monaten Gefangenschaft sind sie nun frei. Es ist der größte Gefangenenaustausch seit Beginn der russischen Invasion. Bemerkenswert aus Sicht der Ukraine ist die Freilassung der Kommandeure aus dem Azov-Werk, die, so die Abmachung, bis zum Ende des Krieges in der Türkei bleiben. Ich freue mich, euch alle lebend zu sehen. Nachdem wir nur telefoniert haben, während ihr uns verteidigt habt. Wir sind sehr stolz auf das, was ihr für unser Land getan habt. Im Gegenzug kam unter anderem der Putin-Vertraute und ukrainische Politiker Viktor Medvedchuk frei. Auch ein Marokkaner und 2 Briten, denen in den russisch besetzten Gebieten die Hinrichtung drohte, befinden sich nun in Freiheit. Trotz der guten Nachricht über den Gefangenenaustausch gibt es im Land große Sorgen. Leider deuten der jüngste Beschuss durch Russland und ihr Verhalten darauf hin, dass sie keine Vorbehalte mehr dagegen haben, unsere Energieinfrastruktur zu beschädigen. Sie machen das mit Absicht. Immer häufiger greift Russland kritische Infrastruktur an. In Selenskys Heimatstadt Kryvyi Rih wurde vor einer Woche ein Staudamm durch Angriffe schwer beschädigt. Straßen und Häuser wurden überschwemmt. Zehntausende hatten mit den Folgen zu kämpfen. Auch Viktorias Haus wurde überflutet. Sie zeigt uns, wie hoch das Wasser stand. Meine Moral ist nicht weg, aber viel mehr als das wächst meine Wut. Durch das, was sie uns antun. Dass friedliche Menschen sterben. Kinder, Frauen, alte Leute. Wenn ihr Krieg führen wollt, dann geht auf ein Feld und macht das dort. Experten deuten die Angriffe Russlands als Racheakt für die militärischen Erfolge der Ukraine. In der Nacht auf Montag war eine Rakete ein paar hundert Meter entfernt von einem Kernkraftwerk im Süden der Ukraine eingeschlagen. Zuvor wurde ein Elektrizitätswerk bei Kharkiv getroffen. Über Stunden lagen Teile des Stromnetzes in der Ostukraine lahm. Bisher haben die Behörden die Ausfälle größtenteils in den Griff bekommen, auch weil der Energieverbrauch massiv gesunken ist. Die Industrie steht zu großen Teilen still und Millionen Menschen sind geflüchtet. Doch wenn die Angriffe auf die Infrastruktur nicht aufhören, droht dem Land ein extrem harter Winter.
Wir wollen heute noch an einen anderen Ort schauen, an dem, wie in Russland, viele Menschen gerade aufbegehren gegen eine Staatsmacht, die diese Proteste gnadenlos niederzuringen versucht, in den Iran. Entzündet hatten sich diese 9 Massenproteste am Tod einer jungen Frau, die wegen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen war und dann in Haft starb. Frauen verbrennen nun zuhauf ihre Kopftücher auf offener Straße, voller Wut gegen das verhasste Regime, das nun um seine Macht fürchtet und mit ungehemmter Gewalt reagiert. Oliver Meyer-Rüth.
Die Demonstrationen gehen weiter. Diese Bilder sollen heute am frühen Abend in Teheran aufgenommen worden sein. Sie rufen, unsere Politiker sind nutzlos und eine Schande für uns. Täglich Proteste, wie es sie seit Jahren im Iran nicht mehr gegeben hat. Überall im Land gehen die Menschen auf die Straße. In Teheran bauen sie Barrikaden auf einem der zentralen Plätze. Die Polizei schießt gezielt auf Zivilisten. Das kann den Widerstand der vor allem jungen Demonstranten aber kaum noch stoppen. Der in Oslo lebende iranische Menschenrechtsexperte Mahmoud Amiri Mugaddam sagt, die Proteste könnten der Beginn einer großen Veränderung sein. Wir verfolgen die Menschenrechtslage und Proteste im Iran seit 15 Jahren und ich habe die Menschen noch nie so verärgert erlebt. Es scheint, sie haben völlig die Angst verloren. Teilweise müssen die Sicherheitskräfte den Rückzug antreten. Wenn sie ihre Fahrzeuge stehen lassen, gehen diese in Flammen auf. Die Wut auf das Regime scheint grenzenlos, wie auch die Gewalt der Polizei. Dem Staat fiel heute nichts anderes mehr ein, als das Internet weitgehend abzuschalten, damit Bilder von Demonstrationen nicht mehr verbreitet werden und Demonstranten sich nicht mehr austauschen können. Der Ärger über die berüchtigte iranische Sittenpolizei ist nicht zu stoppen. Am 13. September nehmen die bei Frauen für Übergriffe gefürchteten Moralwächter die 22-jährige Mahsa Amini fest, weil sie ihr Kopftuch oder die Kleidung nicht den rigiden Vorschriften entsprechend getragen habe. Kritiker werfen der Sittenpolizei vor, Amini sei aufgrund massiver Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Am Abend verteidigt der iranische Präsident Raisi das brutale Vorgehen gegen die Demonstranten bei einer Pressekonferenz in New York. Es gibt kein Problem damit, Dinge anders zu sehen, aber wenn es zu Zerstörung und Vandalismus kommt, dann ist das etwas anderes als legitime Demonstrationen. Bundesaußenministerin Baerbock will den Fall Amini vor den UN-Menschenrechtsrat bringen.
Wenn Frauen sicher sind, dann sind alle in einer Gesellschaft sicher. Aber wenn Frauen nicht sicher sind, dann ist keine Gesellschaft auf dieser Welt sicher.
Mehr als 30 Personen seien mittlerweile durch Polizeigewalt während der Proteste getötet worden, so Menschenrechtsaktivisten.
Und wir haben nun Gelegenheit, darüber zu sprechen mit dem deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kamani, den wir heute Abend in Köln erreichen. Guten Abend, Herr Kamani.
Guten Abend.
Sie haben viele Kontakte in den Iran. Was hören Sie über die Proteste im Land? Wie groß ist diese Protestwelle inzwischen?
Das ist sogar im Iran selbst schwer abzuschätzen, weil die Menschen, es gibt ja keine Plattform, wo man das sieht. Aber was ich höre, was alle sagen, ist, dass es überall im Land Proteste gibt, nicht nur in Teheran. Wie groß das insgesamt ist, das kann man von hier aus und selbst im Iran, von Iran aus schwer abschätzen. Tagsüber ist es wohl relativ ruhig, aber jeden Abend, egal mit wem ich spreche, jeden Abend sind die Menschen auf der Straße.
Ist der Tod von Mahsa Amini ein Ventil für den Unmut, der sich seit Jahren staut? Also geht es nicht nur um Frauenrechte, sondern um das ganze System?
Ja, da geht es um alles. Das geht um die Gängeleien, es geht natürlich um die Frauenrechte, die massiv benachteiligt sind, die Frauen. Es geht um die Rechte der Minderheiten, es geht um die tägliche Angst auf dem Weg zur Arbeit, in der Universität, in den Schulen. Es geht um die Korruption, es geht um die Teuerung, die Wirtschaftskrise. Also es geht hier nicht nur um einzelne Reformen. Hier wird ganz offen auf den Straßen die Systemfrage gestellt und es ist eine Absage an die jetzt herrschende Elite.
Als Sie, Herr Kamani, vor 4 Jahren im Iran waren, da haben Sie erzählt, Sie hätten zum ersten Mal seit Jahrzehnten Frauen ohne Kopftuch auf den Straßen Teherans gesehen und das breite sich mehr und mehr aus. Heute gehen Frauen ohne Kopftuch ins Gefängnis. Wie hat sich der Umgang mit den Menschenrechten verändert?
Also zunächst mal gingen die Frauen auch damals schon ins Gefängnis. Sie haben einfach begonnen und es hat sich ausgebreitet und sie haben den Mut gehabt, es zu tun. Und deshalb sind wir jetzt dort, wo wir heute sind, dass Menschen einfach enormes Selbstbewusstsein entwickeln, auch im Kampf gegen das Regime. Und jetzt trotz wirklicher Lebensgefahr jeden Abend auf den Straßen sind. Und diesen Mut, den finden sie überall in der Gesellschaft. Denken Sie an die verhafteten Filmregisseure Panahi und Rasulov, Berlinale-Gewinner. Die hätten längst aus dem Land raus sein können, aber sie haben eben weiter im Iran gedreht. Denken Sie an die religiösen Minderheiten, auch die könnten gehen. Sie bleiben im Land, sie wollen das Land verändern und sie akzeptieren nicht die bestehenden Verhältnisse. Und ihren Mut, ich kann das wirklich nur so sagen, ihren Mut, das ist einfach unglaublich, mit welcher Kraft und Energie diese Menschen für ihre Rechte kämpfen, gegen ein System, das schon vielfach gezeigt hat, dass es einfach dann, wenn es mit dem Rücken zur Wand steht, zuschlägt, wie 2019 zuletzt.
Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Wenn nun das Internet abgestellt wurde, wie wir es gerade gehört haben, was bedeutet das? Als das bei der letzten großen Protestwelle 2019 geschah, wurde das Internet ja auch abgestellt und die Polizei schlug unbeobachtet von dem Rest der Welt brutal zu. Befürchten Sie das auch für die kommenden Tage?
Ja, der Protest schwillt an. Ich glaube, er hat noch nicht, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, noch nicht das Ausmaß der Proteste von 2009, jetzt, wo Millionen auf der Straße waren, oder 2019. Aber er wird von Tag zu Tag mehr. Und dass jetzt das Internet abgeschaltet worden ist, bedeutet einerseits, man kann nichts mehr koordinieren, man kann nicht kommunizieren, weder im Land selbst noch mit dem Ausland, mit Freunden, mit Verwandten. Und die Informationskanäle sind zu und das bedeutet in aller Regel, dass jetzt demnächst dann auch zugeschlagen wird, also dass das, was jetzt schon an Polizeigewalt da ist, eben noch massiv verstärkt wird. Und natürlich befürchte ich jetzt, dass es da zu noch mehr Gewalt kommt.
Jetzt haben wir Raisi gerade gehört im Film. Der iranische Präsident war ja auch gerade in New York bei den Vereinten Nationen, wo der Iran zynischerweise Mitglied der Frauenrechtskommission ist. Wir haben auch Frau Baerbock gehört. Aber ansonsten muss man ja feststellen, dass von westlichen Regierungen man insgesamt bisher nur zaghafte Proteste hört gegen das harte Vorgehen der iranischen Polizei. Woran liegt das?
Das beobachte ich schon seit Monaten. Wir haben seit Monaten eine absolut dramatische Verschlechterung der Menschenrechtslage. Wir haben die Todesurteile gegen Aktivisten für homosexuelle Rechte. Wir haben Baha'is, die noch viel stärker verfolgt werden als in den letzten Jahren schon, die verhaftet werden. Wir haben die Urteile gegen die bekanntesten Filmregisseure Irans, die jetzt im Gefängnis sind, und so weiter und so fort. Ich könnte das endlos fortsetzen. Das hat sich in den letzten Monaten auf dramatische Weise verschärft. Und genauso ist das Schweigen der europäischen Regierung, das dröhnt wirklich laut. Und auch die heutigen Worte die sind im Verhältnis zu dem, was da im Augenblick in den letzten Monaten seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Raisi passiert, wirklich nichts. Und ich glaube, es ist nur eine Vermutung, dass es doch wahrscheinlich mit den Atomverhandlungen zu tun hat. Man will im Augenblick dieses Atomabkommen irgendwie retten. Und da hält man eben lieber still. Und ob das nun wirklich klug ist, das wage ich zu bezweifeln. Denn ohne eine irgendwie halbwegs befriedete Gesellschaft wird es in diesem Land keine Stabilität geben, weder für das Land selbst noch für die Umgebung dieses Landes, für den Nahen Osten und auch für die Nachbarländer des Landes nicht.
Sagt der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kamani. Herr Kamani, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Und zu den Protesten im Iran und wie der Westen reagieren sollte, dazu hat der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks Christian Nietzsche diese Meinung.
Das iranische Regime schaltet das Licht aus. Das Internet wird blockiert, damit der Weltöffentlichkeit verborgen bleibt, wie hart gegen Demonstranten vorgegangen wird. Und damit sich der Protest nicht weiter organisieren kann. In dieser Dunkelheit verbrennen iranische Frauen ihre Kopftücher, werden dabei von Männern angefeuert. Tod dem Diktator, schreien sie den Sicherheitskräften entgegen und riskieren die Todesstrafe. Dieser mutige Protest ist eine neue Dimension. Es geht längst nicht nur um die miserable Wirtschaftslage wie bei früheren Protesten. Es geht um Frauenrechte und die Überwindung des Regimes, das nur die Scharia kennt. Licht aus, das ist kein gutes Zeichen. Beobachter erwarten, dass nun mit noch mehr Härte gegen die vorgegangen wird, die sich gegen die jahrzehntelange Unterdrückung wehren. Seid unsere Stimme, flehen Iranerinnen auch das Ausland an. Was also tun? Deutschland ist der größte Handelspartner Irans in Europa. Das ist ein Druckmittel. Sperren wir das Vermögen der Unterdrücker. Iran möchte uns auch Gas verkaufen, sagen wir nein. Nutzen wir alle Instrumente, die den Menschen dort helfen und der Machtelite schaden. Setzen wir weitere gezielte Sanktionen gegen das Regime. Stürzen kann es aber nur das eigene Volk. Im Dunkeln fließt gerade viel Blut. Viele riskieren für mehr Freiheit ihr Leben. Der Tod von Mahsa Amini mobilisiert die Proteste im Iran. Stehen wir den Menschen bei? Richten wir die Scheinwerfer auf dieses Land? Iran braucht Licht.
Die Meinung von Christian Nietzsche. Gegen diese Frau ist der Mann ganz links im Bild, auch politisch fast schon ein Linker. Der x-malige italienische Regierungschef Berlusconi, der es allen Ernstes noch einmal wissen will. Und zwar zusammen mit Giorgia Meloni, die sich nicht gerade distanziert vom Faschismus eines Diktators Mussolini und die mit Tiraden gegen die EU-europafeindliche Stimmung macht. Ganz im Sinne des Dritten im Bunde, dem Ex-Innenminister Matteo Salvini. Dieses Rechtsaußen-Trio ist sich untereinander zwar alles andere als grün, und doch wissen sie, dass sie aufeinander angewiesen sind, um am Sonntag die Neuwahlen gewinnen zu können. Aus denen Meloni dann nach aktuellen Umfragen tatsächlich als erste Ministerpräsidentin Italiens hervorgehen könnte. Anja Miller.
Zuerst kämpfe ich, dann gewinne ich. Giorgia Meloni stellt sich im Wahlkampf als hartnäckige Kämpferin dar. Die Brüder Italiens haben Antworten auf die Fragen, die die Linke seit Jahrzehnten nicht hat. Als Frau, die sich von ganz unten hochgearbeitet hat und die sozialen Probleme am besten kennt. Europa hat sich leider in den letzten Jahren eher damit beschäftigt, wie man Insekten kochen soll, anstatt eine ernsthafte Strategie zu entwickeln, damit unsere Energieversorgung gesichert ist. Als Verteidigerin nationaler Interessen und Landesgrenzen, europaskeptisch. Dies alles verfängt sehr gut bei ihren Anhängern. Loredana, ihren Nachnamen sollen wir nicht nennen, wird für Meloni stimmen. Bisher hat die Geschäftsfrau aus Rom links oder die Fünf-Sterne-Bewegung gewählt, aber keiner konnte die Probleme des Landes, wie die enorme Bürokratie, die hohe Inflation, die marode Infrastruktur, wirklich lösen, findet sie. Nach 2 Jahren Pandemie und nicht nur deswegen brauchen wir einen Neuanfang. Wir sind einfach müde von den vielen ungelösten Problemen. Bei den nächsten Wahlen am 25. September tritt eine Frau an, der ich das zutraue, die stark und kämpferisch ist. Meloni verspricht den Wählern einen Neuanfang oder das bewährte Alte, je nachdem, wie es ihr und ihnen besser nutzt. Beispiel die Strandkonzessionen. Der größte Teil der fast 8000 Kilometer Küste Italiens ist an private Betreiber vergeben, die hier an der attraktiven Amalfiküste oft von Generation zu Generation weitervererbt. Badegäste werden gehörig zur Kasse gebeten, ein gigantisches Geschäft. Die Regierung Draghi hat noch ein Gesetz verabschiedet, das in Zukunft zu einer europäischen Ausschreibung verpflichtet. Meloni aber verspricht den Strandbetreibern, dass sie nichts zu befürchten haben. Es ist für mich nicht nur ein Job, sondern auch eine Leidenschaft, der wir unser ganzes Leben lang nachgehen. Und wenn man uns das wegnimmt, nimmt man uns auch das Leben. Es geht also um das tägliche Brot. Also stimmst du für Meloni, die das auch so sagt? Ja, dann werde ich für sie stimmen. Als sei es eine Partei wie jede andere, wollen immer mehr Italiener die ultrarechten Brüder Italiens wählen, in deren Wappen die ewige Flamme auf Mussolinis Grab lodert, das Symbol der Postfaschisten Italiens. Meloni versucht, jeden Bezug zum Faschismus zu vermeiden. Unsere Interviewanfragen dazu werden nicht beantwortet. Für viele ihrer Wähler scheint das ohnehin kein großes Problem zu sein. Vergangenheitsbewältigung findet in Italien wenig statt. In Rom erinnern noch immer Denkmäler an Mussolini, den Duce. Ich verstehe nichts von Politik, aber ich folge denjenigen, die auf unserer Seite sind. Ich glaube nicht, dass das, was sie sagt, nur und ausschließlich an rechte Wähler gerichtet ist. Das ist es nicht. Diese rechte Vergangenheit war mal, das ist doch vorbei. Meloni und ihre Bündnispartner Salvini und Berlusconi gehen bei der Abschlusskundgebung am Abend in Rom siegessicher davon aus, dass sie die künftige Politik Italiens bestimmen werden.
Und wir bleiben in Italien. Das Land hat heute erlaubt, dass hunderte Geflüchtete, die bereits vor vielen Tagen im Mittelmeer gerettet wurden, an Land dürfen. Damit beginnen die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Nach langem Warten auf See konnten im süditalienischen Tarent 398 Erwachsene und Minderjährige das deutsche Rettungsschiff Humanity 1 verlassen. Zuvor hatte die Hilfsorganisation SOS Humanity berichtet, es mangele an Nahrung sowie Wasser und gebe Krankheiten an Bord. In Messina auf Sizilien durfte die Open Arms mit 402 Geflüchteten einlaufen. Präsident Macron will juristische Hürden beseitigen, um erneuerbare Energien deutlich schneller auszubauen. Das kündigte er beim Start des ersten französischen Offshore-Windparks nahe der Loire-Mündung an. Im Krieg gegen die Ukraine sei Energie zum ersten Mal zur Waffe geworden, sagte Macron zur Begründung. Er stellte aber zugleich klar, sein Land setze weiter auf neue Atomkraftwerke. Mit Steuersenkungen will die Bundesregierung Belastungen durch die hohe Inflation entgegenwirken. Heute hat der Bundestag zum ersten Mal über das Inflationsausgleichsgesetz debattiert. Es sieht beispielsweise einen höheren Grundfreibetrag und mehr Kindergeld vor. Das stabilisiere die Kaufkraft, so Finanzminister Lindner. Die Union begrüßte die Pläne, kritisierte aber, es werde nur zurückgegeben, was der Bund durch die Inflation mehr eingenommen habe. Die erneute Leitzinserhöhung und der düstere Ausblick der US-Notenbank haben dem deutschen Aktienmarkt zugesetzt. Auch der Euro geriet massiv unter Druck und fiel im Vergleich zum Dollar zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Weltweit steigen die Zinsen, doch die US-Notenbank erhöht sie schneller und kräftiger als beispielsweise die Europäische Zentralbank EZB. Das macht den Dollar gegenüber anderen Währungen attraktiv. Diese Entwicklung hat sich schon länger abgezeichnet. Allein im laufenden Jahr hat der Euro gegenüber dem Dollar 14% an Wert verloren. Heute Abend kostete ein Euro nur noch 98 US-Cent. Diese Schwäche ist in der heutigen Situation nicht gut. Zwar werden deutsche Exporte dank eines billigen Euro im Ausland günstiger und konkurrenzfähiger, aber alles, was benötigt wird, um sie zu produzieren, wird gleichzeitig teurer. Dazu gehören Öl und Gas.
Fußball-Bundestrainer Flick kämpft mit der Nationalmannschaft um den Gruppensieg bei der Nations League. Für den sicheren Einzug in die Runde der letzten vier braucht die deutsche Elf 2 Siege in 2 Spielen. Zunächst steht morgen Abend in Leipzig die Partie gegen Ungarn an.
Der Bundestrainer spricht. Spricht Marc-André Ter Stegen das Vertrauen aus? Nach dem positiven Corona-Test bei Manuel Neuer wird Ter Stegen morgen gegen Ungarn im Tor stehen. Nachnominiert der Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann. Und da nun Corona-bedingt auch Leon Goretzka ausfällt, dazu noch der grippeerkrankte Julian Brandt, bringt Hansi Flick als Feldspieler Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg ins Spiel. Den Kader nun umbauen zu müssen, das sieht Hansi Flick relativ entspannt.
Wir wissen ja auch nicht, was in Katar passiert. Das kann uns ja auch dort treffen. Das heißt, wir müssen darauf reagieren. Wir müssen mit der Situation letztendlich bestmöglich umgehen.
Der erste Schritt aber ist zunächst das Spiel morgen gegen Ungarn. Im stimmungsvollen Hinspiel in Budapest hatte die DFB-Elf ihre liebe Mühe mit diesem kompakten Gegner, der die deutsche Mannschaft von einer Verlegenheit in die nächste stürzte. Im Juni dieses Jahres am Ende ein glückliches 1:1 Unentschieden und so fordert der Bundestrainer für das Rückspiel morgen in Leipzig eine couragierte Einstellung.
Da wird es wichtig sein, dass wir mutig spielen, dass wir natürlich, wenn wir in die Räume kommen, dass wir dann auch in unseren Offensivgedanken einfach haben und dass wir mutig da agieren.
Flick spricht von Mut, nicht von Hochmut. Es wäre hilfreich, den Gegner ernst zu nehmen. Die Ungarn sind immerhin Tabellenführer in der deutschen Gruppe der Nations League.
Seit ein paar Tagen gibt es auch mal wieder Regen und dieser dürre Sommer scheint endgültig vorbei zu sein. Auch wenn die Böden noch immer nicht genug Wasser haben nach all den trockenen Wochen. Landwirte und auch die Weinbauern bekommen den Klimawandel ganz elementar zu spüren und müssen sich, ob sie wollen oder nicht, auf diesen Wandel einstellen, um weitermachen zu können. Jakob Schaumann war mittendrin in einem Weinberg in Östrich-Winkel im Rheingau und hat sich das mal genauer angesehen.
Verbrannte Trauben, massenhaft Ausschuss und Schimmel. Der Sommer 2022 hat dem Spätburgunder im Rheingau zugesetzt. Für Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher kein leichter Start in die Selbstständigkeit als Winzer.
Das Wetter ist halt unberechenbar geworden. Wir haben zum einen die Sonne, die im Sommer die Trauben verbrennt. Deswegen müssen wir hier in der Traubenzone Blätter stehen lassen, um die Trauben einfach zu schützen. Und jetzt dann kommt auf einmal ein Schlag Regen wieder, wie die letzten paar Tage. Und dann fängt alles an, hier irgendwie feucht zu werden. Das ist einfach unberechenbar.
Vor einem Jahr haben die beiden ein konventionelles Weingut übernommen, mit dem Ziel, ökologisch und nachhaltig Wein anzubauen. Durch den Klimawandel ist das mit alten Rebsorten nahezu unmöglich. Deshalb wird es eine der letzten Spätburgunderlesen sein.
Ich muss sehr viel mehr Spritzmittel ausbringen. Und man sieht es hier an der Traube, die ist super kompakt. Die Beeren drücken sich gegenseitig ab. Und wenn dann jetzt eben wie jetzt so ein Starkregenereignis kommt, die Feuchtigkeit reinzieht, dann fangen einfach die Beeren aufzuplatzen und fangen an zu gammeln.
Deshalb modeln die beiden ihre 4,5 Hektar Lage für Lage um. Statt Riesling oder Spätburgunder setzen die beiden auf Piwis. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die deutlich weniger Spritzmittel benötigen und mit der zunehmenden Hitze besser klarkommen.
Ein großer Vorteil ist, dass sie gegen die gängigen Pilzkrankheiten im Weinberg resistent sind. Und außerdem sind sie auch lockerbäriger. Man hat vorhin vielleicht gesehen, beim Spätburgunder relativ dicht sind die Beeren aneinander und die quetschen sich oft ab, dass Fäulnis entstehen kann. Und Piwis sind allgemein, die haben ein längeres Stielgerüst und sind ein bisschen lockerbäriger.
Nur 5 Kilometer entfernt an der Hochschule in Geisenheim werden die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau erforscht. In einem weltweit einzigartigen Projekt werden die Rebstöcke alle paar Sekunden mit Kohlenstoffdioxid besprüht und so die erwartete CO2-Konzentration von 2050 simuliert.
Natürlich interessiert uns, wie in Anführungszeichen der Wein des Jahres 2050 wird, übertrieben gesprochen. Aber vor allen Dingen, wie reagiert die Pflanze? Da geht es zum Beispiel darum, wie wird der Wasserverbrauch sein? Ja, da geht es darum, wie ändert sich die Struktur von der Frucht? Weil je kompakter eine Frucht ist, desto anfälliger ist sie für Fäulnis.
Zwei Sorten werden untersucht. Der eher aus wärmeren Gefilden bekannte Cabernet Sauvignon und der für den Rheingau typische Riesling. Vor allem der dürfte mit den klimatischen Bedingungen in Zukunft mehr Probleme bekommen. Schon heute deutet sich an, dass Spitzenweine in Zukunft aus bislang weinuntypischen Regionen kommen werden.
Die Weinbaugebiete haben sich auf der Nordhemisphäre eben ziemlich stark nach Norden ausgebreitet. Auch Kanada weiter nördlich, England auch ausgebreitet. Da gehen Investoren hin und investieren, weil das sogenannte kühle Klima immer noch dafür steht, dass mehr Aroma Intensität da ist, Farbe, Struktur bei Rotweinen etc.
Die knapp 2.500 Flaschen ihres ersten Jahrgangs haben Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher noch aus traditionellen Rebsorten hergestellt und fast alle verkauft. Nun hoffen sie, diesen Erfolg mit ihren Piwi-Weinen fortsetzen zu können.
Ich glaube auch, dass wir eine Nische ansprechen und Leute ansprechen, die sich für ein ökologisches Bewusstsein interessieren, und genau die Leute wollen wir erreichen und können, glaube ich, mit neuen Rebsorten auch genau den ihren Wunschvorstellungen ansprechen.
Die wird es dann 2024 nach der ersten Piwi-Weinlese geben.
So, Wetter. Carsten, bleibt der schöne Spätsommer noch ein bisschen?
Ja, Karin. Ein bisschen. Morgen, den morgigen Freitag, den gibt es noch mit oftmals recht viel Sonnenschein und zumindest mittags und am Nachmittag mit Temperaturen bis zu 20 Grad oder leicht darüber. Aber außerhalb dieser Mittagsstunden befinden wir uns gar nicht mehr im Spätsommer, sondern eigentlich schon viel deutlicher im Herbst. Nur mal ein Beispiel. Gerade ganz aktuell Messwerte von 22 Uhr. Temperaturen gemessen 5 cm über dem Erdboden, also dort, wo man von Bodenfrost spricht. Und wir haben verbreitet Bodenfrost. Torfhaus im Harz, in Dessau-Roßlau, an der Elbe, Heidmühle im Bayerischen Wald, Argenbühl im Allgäu oder Hilst in der Pfalz überall minus 1 Grad und in Morgenröte Rautenkranz im Vogtland sogar minus 5 Grad. Morgen früh wird es deutlich mehr Orte geben mit solchen Bodenfrosttemperaturen. Beispiel Nummer 2, weshalb wir uns schon im Herbst befinden. Ein wunderbares Foto heute Morgen um 8 Uhr. Aufgenommen in Bonn, Blick Richtung Süden, Richtung Siebengebirge, was man nicht sieht, wegen dieser Wolkenwurst hier. Diese Wolkenwurst hat sich gebildet genau über dem Rheinwasser. Links und rechts hingegen blauer Himmel. Warum? Das liegt an den Temperaturen. Der Rhein ist noch immer recht warm, Wassertemperatur aktuell 17 Grad. Heute Morgen lag die Temperatur an Land, zum Beispiel in Bonn-Rüngsdorf, bei nur 6 Grad. Kalte Luft ist schwer. Die sinkt ab. Es bildet sich hier lokal ein kleines Hochdruckgebiet. Die kalte Luft fließt dann auf das Wasser hinauf. Und hier steigt die deutlich wärmere Luft auf. Man sieht auch hier hinten regelrecht, wie das Wasser verdunstet. Und bei diesem Aufsteigen, da bildet sich hier ein kleines Tiefdruckgebiet und es bilden sich Wolken. Aber eben ein kleiner schöner Moment, nur für kurze Zeit. Diese Momente können wir auch morgen früh erleben, denn es wird erneut sehr kalt an Land. Außerhalb des Rheins und außerhalb von Seen und anderen Flüssen gibt es Temperaturen zwischen minus einem und maximal plus 9 Grad, auf Helgoland plus 12 Grad. Tagsüber, wie gesagt, oft noch recht sonnig, am Nachmittag dann mehr Wolken, im Westen, am Abend, im Nordwesten erste Regentropfen, das Ganze bei 15 bis 21, im Breisgau bis 23 Grad und das Wochenende wird deutlich bewölkter und vor allem im Westen und Süden gibt es häufiger Regen oder auch einzelne Gewitter.
Hörte ich tatsächlich das Wort Bodenfrost gerade?
Mm. Yes.
Danke trotzdem, Carsten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es jetzt weiter mit Satire und Dieter Nuhr. Wir sind morgen wieder da, wie gewohnt. Bis dahin, einen schönen Abend.